Einen schönen guten Morgen. Es ist der Tag des Herrn, Sonntag. Wir sind im Haus Gottes und wir wollen Gott begegnen. Ich habe heute ein gutes Thema. Wahre Beziehungen machen einen reich. Und was sind Beziehungen? Darüber werde ich sprechen. Nicht immer das, was wir denken, das ist Beziehung, sondern das, was uns glücklich macht, was uns reich macht, was uns befriedigt. Das ist eine echte Beziehung. Nicht Geld, nicht Gut und so weiter, sondern die ganzen Netzwerke, wo wir drinstecken, Bruder, Schwester und so weiter. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Beziehungen sind so wichtig. Freundschaften. Jetzt durch Corona sind so viele Beziehungen zerstört worden. Man darf die Oma nicht mehr besuchen. Man darf nicht mal sich richtig begrüßen. Man darf sein Gesicht nicht zeigen. Man muss mit der Maske rumlaufen. Nur als Beispiel. Die Beziehungen sind zerstört worden durch Corona. Corona hat ein gutes Werk getan. Dem Teufel zuliebe, dass die Menschen zu Abstand halten. Ja, aber was ist Beziehung? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob du schon von Vetternwirtschaft gehört hast. So Vetternwirtschaft und so weiter, das ist in vielen Gebieten gang und gäbe. Fast alle Firmen haben eine Lobbyarbeit hier in unserem Bundestag, nur nebenbei. Also Beziehungen aufbauen, Freundschaften aufbauen. Beziehungen machen reich. Ich nehme eine Geschichte aus der Bibel, eine sehr ungewohnte Geschichte. Lukas Kapitel 12, Vers 13. Und da heißt es, da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Also es ging um Erbstreit hier, dass der Bruder mehr bekommen hat als der andere Bruder, dass er das väterliche Erbe teilt. Und Jesus hat erwidert, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, also Rechtsanwalt oder Notar, um solche Dinge zu entscheiden. Und er fuhr weiter fort, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das wahre Leben wird nicht an unserem Besitz gemessen. Manchmal hat man weniger und ist glücklich und manchmal hat man gar nichts, ist es noch glücklicher. Also Glück hängt nicht von der Menge, was wir besitzen. Dieser Mann wollte, dass Jesus sich seinem Bruder wegen der Erbschaft vorknüpft und dabei erkannte er nicht, dass gerade sein Bruder dieser Schatz ist. Das Schatz, was dein Leben erreicht. Was nützt es, wenn du dich streitest wegen deiner Erbschaft und du hast deinen Bruder, deine Schwester verloren, deinen Mann, deine Frau, was weiß ich, nur wegen der Erbschaft, wegen diesem Plunder. Ich habe in Süddeutschland, also in Stuttgart damals, als ich noch Pastor war, da gab es genau die gleiche Situation. Da hat einer nur so ein kleines Zipfelchen bekommen als Erbe, also gar nicht so viel, verstehst du, aber der andere hat ein Quadrat bekommen, wo er ein Haus bauen kann, der konnte gar nichts auf diesen Grundstück. Dann hat die Stadt ihm zu einem erhöhten Preis dieses kleine Zipfelchen abgekauft und er war glücklicher und reicher und gesegneter als der dieses große Grundstück bekommen hat, wo er ein Haus aufbauen kann. Der hat seinen Frieden gehabt. Er konnte sein Grundstück verkaufen, die Stadt hat ihn mit Handkuss abgenommen. So, wir müssen uns nicht manchmal nicht streiten. Ich muss das unbedingt haben. Ein Zipfelchen ist manchmal viel mehr wert als ein großes Grundstück. Viele Menschen streiten sich um das Erbe. Ich habe mal eine Totenauferweckung selber machen müssen. Ich komme zu der Emma, die ich erfahre, sie ist schon gestorben. Die Schwester, die dort war, die hat die Augen zugedrückt und die Hände gefaltet und den Arzt angerufen, der den Tod feststellen sollte. Ich komme hin und ich höre, wie daneben die Leute sich über die Erbschaft streiten. Wer kriegt den Pelzmantel? Wer kriegt die Kommode? Wer kriegt das? Wer kriegt das? Und ich komme rein und ich falle über die Emma her und sage, Emma, du darfst noch nicht sterben. Dein Haus ist noch nicht bestellt. Und was ist passiert? Die Emma macht die Augen auf und sagt, was ist da drüben los? Und die Emma hat in toten Zustand, schon tot oder scheintot oder wie auch immer die gewesen war oder nahtot, die hat alles mitgekriegt, was die drüben im Nebenzimmer machen. Die streiten sich. Und dann gehe ich rüber zu den Leuten und sage, du hört auf jetzt mit dem Quatsch, was ihr da macht, dass ihr euch streitet. Wer kriegt was? Die Emma lebt. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe gesagt, doch, die Emma lebt, kommt rein. Und die Emma saß und die ist noch nach Spanien in Urlaub gefahren. Verstehst du, die lebt. Und die hat lange gelebt. So ein paar Jahre hat sie gelebt. Also, es ist sinnlos, sich zu streiten um vergängliche Dinge, die es vergeht. Du nimmst dein Grundstück nicht in den Himmel. Du nimmst gar nichts in den Himmel. Und dieser Bruder sagt, ich muss schlucken. Ich bin zwar der Älteste, ich hätte mehr kriegen sollen, aber die haben mich einfach so richtig durchfallen lassen, weil ich Christ bin, weil ich an Jesus glaube und weil ich alles wahrscheinlich schlucke und. So. Beziehung ist ein verborgener Schatz. Wahre Schätze sind immer Menschen und nicht Sachen und nicht Grundstück und nicht Kommode und nicht die Pelzmäntel. Sind Beziehungen. Und ich spreche heute über die Beziehungen, was es auch immer sein mag. Die Welt ist so materialistisch geworden, so dass die wahren Werte verloren gegangen ist in der Menschheit, dass die Menschen das nicht mehr kapiert, um was es wirklich geht. Kinder, Partner, Freundschaften, was weiß ich, guter Kollegenstand, dass man gut mit seinen Kollegen gut auskommt, ist viel wertvoller als toller Gehalt. Oder ich kenne Leute auch in der Stuttgarter Gemeinde, da wurde ein Bruder gemobbt und da kam zu mir, der war Werkmeister und dann fragte, was soll ich tun? Ich werde gemobbt von meinen jüngeren Kollegen, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ja, was soll ich machen? Habe ich gesagt, kündige und übernimm eine andere Stelle. Und dann ist er Lagerverwalter geworden in einer anderen Firma und hat seine Ruhe gehabt und dann ging er ruhig in Pension. Was nützt es? Du streitest dich um Ämter, um Gaben, um Fähigkeiten und so weiter. Das bringt nichts. Du nimmst nichts mit und er ist in Ruhe, ja, in Frieden gegangen. Und er hat noch ein Problem gehabt. Er hat Arthrose gehabt. Das hat auf seine Knochen geschlagen. Also dieser ganze Streit und dieser Händel, was er da miterlebt hat. Jeder Streit schlägt auf die Knochen, aufs Gelenk oder auf das Blut. Und der wurde auch geheilt sogar, als er dann diese Stelle als Lagerverwalter bekommen hat. Eigentlich ein Werkmeister ist auch ein Amt oder eine gute Aufgabe, aber zurücktreten. Beziehung ist wichtig. Die Menschheit verarmt, weil die Welt nach Geld orientiert ist und geldhungrig ist. Geld hilft zwar, dass man im Leben einfacher hat. Ja, wenn man genug hat, wenn man seine Rechnung bezahlen, Strom und Wasser und die Miete und so weiter und Essen auf den Tisch legen kann, ist wunderbar, wenn man Geld hat. Aber Geld rettet einen nicht, Geld hilft nicht. Doch durch Beziehungen kannst du schwierige Probleme viel besser lösen. Und ich mache dir Mut, arbeite daran. Deshalb hat Gott mir diese Predigt auch für heute Morgen gegeben. Arbeite an deinen Beziehungen. Die schwierigsten Probleme kannst du meistern, wenn du Beziehungen aufgebaut hast. Man kann darüber reden, Kompromisse schließen. Man kann sagen, willst du links gehen, will ich rechts gehen, so wie dieser Lot und Abraham, also dass man sagt, gut, wir trennen uns und wir bleiben trotzdem Freunde, wir beten trotzdem füreinander, aber der eine geht links, der andere geht rechts. In Russland sagt man, es ist gut, einen guten Freund überall zu haben. Du hast eine Panne, es ist gut, dass du einen Freund hast, kannst anrufen, kannst mir helfen, mein Auto springt nicht mehr an. Und ich habe so oft in Russland erlebt, dass gute Freundschaft viel wichtiger ist als Geld und Gut. Jeder Mensch braucht Freunde, die für einen da sind, auf die man zählen kann. Freundschaft, das ist ja gleich die Erinnerung an Kindertagen. Also da spielt man zusammen im Sandkasten, hat man sich gestritten oder man hat Geheimnisse gehabt und ja Streiche gemacht, Pferde geklaut, was weiß ich, was man gemacht hat. Weißt du, das war doch gemütlich, doch schön, Freundschaft, Gemeinschaft zu haben. Und ich verrate dich nicht, ich stehe zu dir, ich kämpfe für dich und dann ja, versöhnt man sich wieder. Wir denken zurück an Freunde, die uns in bestimmten Zeiten wichtige Wegbegleiter waren, die uns begleitet haben, die uns ermutigt haben. Freunde in der Not gehen auf jede Waagschale. Denk an Hiob, der hat drei Freunde gehabt. Und die kamen, als der Hiob in großer Not war, in Schwierigkeiten war, die kamen zu ihm, zuerst mal 7 Tage haben sie gar nicht gesprochen. Wie viele Freunde hast du? Hast du wenigstens einen Freund? Ja, welch ein Freund ist unser Jesus, der ist weit weg. Entschuldigung. Aber ich möchte sagen, ja, hast du wenigstens einen Freund? Hiob hat 3 Freunde gehabt, auch wenn die ihn kritisiert haben. Hiob hat nachher für seine Freunde gebetet und Gott hat ihn geheilt, als er anfing für seine Freunde zu beten, die ihn kritisiert haben. Du betest zu wenig, du glaubst zu wenig, du gibst zu wenig, du bist nicht fromm genug, nicht gottesfürchtig genug. Wie viele Freunde hast du? Ein Mensch braucht Menschen, um ein menschliches Dasein zu führen. Ein Mensch braucht Menschen, um ein menschliches Dasein zu führen. Sonst bist du ein Tier, mehr nicht. Du vegetierst nur. Gott, der Schöpfer, hat den Wunsch nach Gemeinschaft gehabt. Sogar er, die sind schon zu dritt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, hat trotzdem noch einen Wunsch gehabt. Lasst uns Menschen machen, die hier auf Erden unsere Stellvertreter sind. Der Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt. In aller Liebe, du wirst nie glücklich werden, solange du nicht kapierst, was Gemeinschaft ist. Es ist nicht nur die Gemeinde, wo 2 oder 3 zusammenkommen. Da ist zwar Jesus dabei, aber Gemeinschaft ist mehr. Wer versucht, ohne zwischenmenschliche Kontakte zu leben, dessen Leben wird von Tag zu Tag ärmer, leerer, einsamer wird er. Ein Leben ohne Freunde ist auf Dauer überhaupt nicht lebenswert. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, so steht es in der Bibel schon bei der Schöpfung. Der Mensch ist ein soziales Wesen, ihr Lieben. Freunde sind ein Stück Lebensqualität. Nicht wie viele Freunde du auf Facebook hast, sondern hast du wirklich wenigstens 3 Freunde wie der arme Hiob. Besser sind 5 Freunde. Freunde, ja, egal was ist, Mann oder Frau, Single oder verheiratet, Freunde fallen nicht vom Himmel, ihr Lieben. Glaubt doch nicht diesen Spuk, ich habe plötzlich wieder einen neuen Freund, der hat mich angeklickt. Weißt du, das sind nur so Spielereien. Echte Freunde, bis du sie hast, dauert es lang. Freunde muss man zuerst mal suchen und dann finden, der beste Freund und so weiter. Dann findest du nicht so auf Anhieb, so nebenbei, ach, da hinten geht einer, das ist mein Freund. Oder willst du mein Freund sein? Wenn jemand fragt schon, willst du mein Freund sein, dann möchte ich überhaupt sagen, lass mich bitte in Ruhe, ich entscheide mich selbst, wen ich wähle. Meine Brüder muss ich annehmen, wie sie kommen, aber meine Freunde kann ich selber noch aussuchen, hat mein Vater mir gesagt immer. Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst ein Freund zu sein. Selbst ein Freund zu sein. Wer gerne neue Freunde gewinnen möchte, der beginnt zuerst mal, anderen ein Freund zu sein. Gastlich sein, einladen, besuchen, mit ihm sprechen, ihn anrufen, ihm schreiben ein paar Zeilen. Und dazu gehört, dass man Anteil nimmt an dem Leben des anderen. Wie geht's dir? Was ist passiert? Was läuft da? Und so weiter. Einmal zuhören, sich Zeit nehmen, Gemeinsamkeiten, ein Hobby, was auch immer ist, nur so entstehen Freundschaften. Und bei uns Christen, ja, Bibel lesen, Gottes Wort hören, in die Gemeinde gehen. So wie die Pilger früher, die trafen sich, wenn sie von Babylon nach Jerusalem zu den großen Festen gingen. Oh, da sangen sie, da lobten sie Gott zusammen. Und sogar, dass Josef und Maria Jesus vergessen haben auf dem Nachhauseweg von diesem Passafest. Sie haben Jesus vergessen. Sie haben gar nicht gemerkt, dass er mitgelaufen ist. Weißt du, die haben so Freundschaften gehabt. Dorffreundschaften. Ich mag solche Freundschaften. Auch wenn es manchmal nicht Christen sind. Wir sollen nicht bei den Gottlosen sitzen und spotten. Nein. Aber es gibt gute Freunde auch in der Welt. Auch die Weltmenschen suchen Freundschaften. Der Mensch ist so angelegt von Gott, egal was. So viele finden keine Freunde, weil sie übersteigerte Erwartungen haben. Hab Mut, deine Erwartungen zurückzuschrauben. Mein Lehrer, der sagt, Johannes, oder nicht nur Johannes, sondern den ganzen Burschen in der Schule gesagt, Jungs, erwartet nicht zu viel, setzt eure Erwartungen ganz tief unten. Und wenn es mehr wird, dann könnt ihr jubeln und jauchzen. So viele Menschen setzen so hohe Erwartungen. Mein Freund, mein Bruder, mein Schwester muss das und das sein. Vergiss das alles. Das ist alles nur Illusion. Das ist ein Ideal, das du nie verwirklichen wirst. Aber es setzt ganz unten an. Erwarte nichts. Und dann Lob und Dank, Halleluja, preis dem Herrn. Hab Mut, bescheiden zu sein, zurückzuschrauben. Viele suchen einen Freund für alle Fälle, so einen Busenfreund. Aber das ist selten und das bringt auch nichts. Ja, nur Schmusen. Es gibt verschiedene Freundschaften. Ich will zuerst mal, damit wir verstehen, was Beziehung ist, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch zu sagen heute Morgen. Das ist der Mann, der einen anderen von außen braucht, regelmäßig beim Joggen, dass man zusammen mal was unternimmt, gemeinsam, weil nur für sich allein, ist es nicht schön, da zu wandern. Wenn du da irgendwo wanderst, da siehst du überall die Pärchen spazieren, dann solltest du lieber einen Hund haben, den du ausführen kannst, noch wenigstens. Aber einzeln ist der Mensch nichts, nicht viel. Aber such dir einen Freund. Da ist die Frau, der sich mit der anderen Frau über die Ehe, über die Kinder spricht, über das Kochen spricht, Rezepte austauscht, das ist auch Freundschaft. Andere Anknüpfungspunkte können ein gemeinsames Gebet sein, Seelsorge sein oder gemeinsam wir putzen, Gemeinde putzen. Nur als Beispiel, auch das ist, wo man alles was zusammen macht, was zusammen unternimmt. Wir einen putzen Fenster, der andere den Boden. So gemeinsam etwas zu unternehmen oder am Computer zu lernen, einzustellen, einander zu helfen. Und da entstehen Freundschaften, indem wir einander helfen. Es sind Freundschaften, die nur gewisse Teile unseres Lebens abdecken. Aber sie helfen manchmal auch, welche Verluste zu verkraften, wenn ein Partner stirbt oder wenn die Ehe auseinandergeht oder was auch immer es sein mag. So hängt unser Glück nicht an der Beziehung, an einer Person. Weißt du, wenn du so vielfache Freundschaften hast, da 3 Freunde gehabt, der Hiob, 3 Freunde und du, Wie sieht es bei dir aus? Denk drüber mal nach. Sei mal kritisch mit dir selbst, mach Inventur bei dir selber. Freundschaften sind Lernfelder, das sehen wir schon bei Kindern. Da zankt man sich, da rauft man sich wieder zusammen und da werden sie wieder versöhnt. Lerne Mitgefühl zu zeigen, Rücksicht zu nehmen, Trost anderen Menschen zu geben, denn jeder Mensch braucht Hilfe, egal was für ein Mensch das ist. Jeder Mensch braucht Trost, Verständnis. Ja, wir müssen lernen zu teilen, deshalb sind wir auf dieser Welt. Die Schokolade zu teilen, verstehst du? Ja, Ripple, du und ich und wir alle zusammen. Und dann, so wie beim Abendmahl. Jesus hat sein Brot gebrochen, geteilt, sodass jeder was an ihm hat und von ihm hat. Wir lernen zu teilen, sowohl bei Freud und Leid, was auch immer ist. Und die biblische Freundschaft unterscheidet sich weit von der Weltfreundschaft. Christen sind zuverlässig, sind treu. Ein Mann, ein Wort. Das ist nicht Weltfreundschaft. Weltfreundschaft ist nur, solange ich von dir was habe. Aber eine echte Freundschaft, ich habe nichts von dir. Und trotzdem bin ich dein Freund und will mit dir zusammengehen. Mit dir Höhen und Tiefen tauschen und einander austauschen. Das ist Gemeinschaft, liebe Leute. Alles andere ist Käse. Denk an David. David und Jonathan hier, das waren echte Freunde. Du sagst ja, die waren schwul. Weiß ich nicht, ob die schwul waren. Aber die haben wenigstens Freundschaft gehabt. Und so viele Menschen, die denken, die sind schwul oder Lesben. Weißt du, in Rumänien, wenn ich in Rumänien bin, da hängen sich Schwester mit Schwester zusammen und gehen zusammen. Da denken, als ich das erste Mal mit unseren deutschen Geschwistern in Hermannstadt, in Sibio, Sachsen, dort hinten war, dann haben sie gesagt, guck mal, die sind schwul. Und da sind noch Christen dazu. Nein, es ist nicht schlimm, wenn Schwester mit Schwester sich einhängt und miteinander gehen oder sich an der Hand halten. Die müssen nicht verwandt sein miteinander. Weißt du, wir sind Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und jeder trägt Gott in sich, Christus in sich. Echte Freundschaft hier beim David und Jonathan, ihre Freundschaft war keine Freundschaft der Bequemlichkeit und so weiter. Nein, sie hielten zusammen und obwohl der Jonathan ganz genau wusste, dieser David wird meine Stelle einnehmen, er ist der Thronfolger, er kommt nach dem König Saul nachher. Und da heißt es, Jonathan liebte David wie seine eigene Seele. Jonathan liebte David wie seine Seele. Das ist Freundschaft, dass du deinen Bruder, deine Schwester wie deine Seele liebst. Und das ist so ein Ableger von Gott. Jede Seele ist ein Ableger von Gott. Er liebte den David wie seine Seele bis zu dem Punkt, wo er auf sich verließ, dieser David, und sagte, ich bin dir ausgeliefert. Jonathan war dem David ausgeliefert in allen Dingen und er vertraut ihm sogar sein Leben. Und Jesus sagt den Pharisäern, das größte Gesetz ist Liebe, und zwar echte Liebe, ungeheuchelte Liebe. Zuvor spielen, keep smiling, Zähne zeigen und dann bist du ein netter Kerl. Nein, er liebte seine Seele. Bei einer echten Beziehung geht es so nicht um materielle Werte, um Geld und Gut. Jonathan wusste ganz genau, David wird in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren vielleicht König werden nach seinem Vater, nimmt meinen Platz ein, der ist gar nicht eifersüchtig. Und er weiß, der David wird mich nicht bestrafen, obwohl ich zu der Gegenpartei gehöre, zum König Saul. Nichts wird durch den Erfolg den anderen einschüchtern. Wenn du wirklich mit Herz und Leib und Seele liebst, dann bist du in Gemeinschaft. Die ersten Christen hatten Gemeinschaft, ihr Lieben. Wie heißt es in der Apostelgeschichte? Sie hielten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele, ihr Lieben. Das ist der Christen Zeichen gewesen. Da konnte der Teufel nichts machen. Und erst als der Teufel was in ihre Mitte hineinbrachte, da kmiert in der Suppe, pass auf, das Stück, was sie da bekommen, ist viel größer. Und da kam der Teufel, ein Spalt, Geist kam rein in der Gemeinde und da kam Verfolgung, da hörten die Wunder und Zeichen auf. In dem Moment, wo der Segen aufhört, wo die Liebe aufhört, wo man nicht mehr ein Herz und eine Seele ist, da kommt der Teufel in aller Liebe und regiert der Teufel. Wahre Beziehungen machen einen reich. Sie hatten alles gemeinsam und sie haben keinen Mangel gehabt. Wenn dem Schuhe gefehlt hat, hat nachher jemand ist zum Deichmann gegangen, hat Schuhe gekauft. Oder wenn jemand zu essen brauchte, was, verstehst du? Die haben geteilt. Geteiltes Glück ist ein doppeltes Glück, verstehst du? da hat sowas und der hat was und jener hat was, was von diesem Glück. Eine andere Sache, was Beziehungen ist, ich fange hier einfach an. Sirach Kapitel 3, Vers 1. Der Segen der Eltern baut der Kinderhäuser. Der Segen der Eltern baut der Kinderhäuser. Wenn du Eltern hast, die dich gesegnet haben, ob sie Christen sind oder keine Christen, ich lasse dahingestellt, der Segen der Eltern baut der Kinderhäuser. Früher war es so, bis vor Jahren, gar nicht so lange her, erst wenn wir, als wir amerikanisiert wurden und so durch die Medien verdorben und versaut wurden, früher war das so, wenn zwei Menschen heiraten wollten, da sind sie zuerst zum Papa und Mama gegangen. Mutti, was denkst du, ist er was für mich oder ist sie was für mich? Und sie haben um den Segen der Eltern gebeten oder früher hieß es auch um die Hand angehalten. Das kennst du auch, das war bei euch auch hier in Berlin. Ja, eigentlich bedeutet diese Formulierung nichts anderes. Sie haben Vater und Mutter um Erlaubnis gefragt. Nicht nur einfach wild geheiratet von der Snackbar da irgendwo um die Ecke. Man hat sie kennengelernt in der Disco oder so. Nein, sie haben die Eltern gefragt. Die meisten Ehen, die nur in Disco entstanden sind oder irgendwo in der Snackbar, die taugen nichts. Kannst du studieren? Studier mal diese ganzen Geschichten. Die Leute, selbst wenn die 5, 6 Jahre zusammen sind, die brechen auseinander. Eigentlich bedeutet diese Formulierung, sie haben Mutter und Vater gefragt um Erlaubnis. Können wir uns miteinander trauen? Könnt ihr uns trauen? Also nicht heiraten, sondern trauen, vertrauen. Könnt ihr uns unterstützen? Wenn die Eltern zustimmten, konnten sie das Aufgebot bestellen und die Hochzeit konnte gefeiert werden. Und bei der Hochzeitszeremonie wird das dem Brautpaar Segen zugesprochen vom Pfarrer oder was weiß ich von den Eltern. Wir wünschen euch Gottes Segen. Viele Leute denken, der Segen, was ist das? Das sind nur fromme Sprüche. Der Segen ist mehr als nur fromme Sprüche. Das baut eine Beziehung auf. Und es heißt nichts, wenn du gesegnet bist, dass dir nichts Schlimmes passiert. Manche Leute sind so dumm, sie glauben, wenn sie gesegnet worden sind, wie wird nichts Übles passieren? Glaub doch das. Das ist Unsinn. Gott wird zwar den Engel schicken, dich bewahren, beschützen, aber du wirst auch Probleme bekommen. Und das ist ein naiver, kindlicher Glaube. Ich bin gesegnet, mir wird nichts passieren. Halleluja, Lob. Und dann machst du Purzelbäume. Da zerbricht so vieles und da kommt es hart auf hart. Ja, auch den Gesegneten treffen Unglücke und Unfälle, Krisen und Katastrophen, Krankheiten und die Nöte. Auch den Gesegneten. Aber der Gesegnete hat hinten im Rücken den allmächtigen Gott. Der hat Gottes Zuspruch. Gott hat ein Versprechen ihm gegeben. Wenn Gott segnet, er macht ein Zeichen an dir, ein Kreuzchen. Oder er markiert dich und so weiter. Und da heißt es von dem, dieser Mensch ist Gott ausgeliefert, dieser Mensch ist Gott geweiht. Und wenn ein Kind oder ein Mensch Gott geweiht ist, und ich denke auch, wenn manchmal können denken, was sie wollt, wenn so ein Kind zur Taufe getragen wird oder geweiht wird, er wird von Gott markiert, von Gott gesegnet und Gott steht dann hinter dem Kind in der Entwicklung. Nicht mehr Papa und Mama, aber die geben das Kind Gott ab. Die haben von Gott bekommen und sie liefern das Kind wie diese Jochebed, die Mutter von Moses, das Kind der Nil, der Urflut und das soll der liebe Gott machen. Dieser Mensch ist von Gott gezeichnet, gehört dem Herrn und es gehört zu Gott in dem Versprechen und so weiter. Und Gott sagt, ich werde über dich wachen, ich werde dich aufpassen und so weiter. Auch wenn was Schlimmes geschieht, ich bin immer bei dir, auch wenn du abfällst, auch wenn du eigene Wege gehst, du bist mein Kind, du bist mir geweiht. Und ich habe eine große Wahrheit, was ich entdeckt habe. Ein Mensch, der getauft ist, Erwachsenentaufe jetzt hier in diesem Fall, auch wie auch immer, der ist Gott geweiht. Der kann weggehen, aber der ist harponiert, der kann nicht weit weglaufen. Gott holt wieder zurück. Gott holt wieder zurück diesen Mann. Ja, ich bin immer bei dir in guten und in schweren Zeiten, in hellen und dunklen Tagen. Ich bin immer an deiner Seite. Alle Tage bin ich bei dir. Das ist Wort Gottes. Das klingt nicht viel. Jemand hat mir gesagt, was kann ich dafür kaufen? Gar nichts. Aber wer es glaubt und erlebt, der kann bestätigen, Gottes Versprechungen sind wertvoll. Das ist wie eine Versicherung, wie eine Vollkaskoversicherung. Egal was da passiert, ich bringe mein Auto in die Werkstatt und die machen das schon, reparieren schon. Der Segen ist mehr als nur ein frommer Wunsch oder eine gute Versicherung. Ist so viel mehr. Der Segen des Vaters und der Mutter baut der Kinder Häuser. Der Segen ist mehr als nur ein paar gute Worte. Viel Glück und Segen zum Geburtstag, verstehst du? Das sind nur so Floskeln, nur so dahergesprochen. Aber wenn wir einen Segenswunsch äußern, wünschen wir nicht nur viel Gutes, sondern ich wünsche dem Segen, dass Gott mit einem geht, dass Gott einen begleitet, dass Gott einen beschützt, dass Gott einen führt, dass Gott einen hilft, dass Gott einen zur Seite steht, dass er eine Adresse hat, eine Privatnummer oder Handynummer, dass er Gott anrufen kann in seiner Not. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Du hast dann ein Recht, weil du Gott ausgeliefert bist. Der Segen vom Vater und Mutter baut der Kinder Häuser. Das ist mehr als nur ein guter Wunsch. Das ist etwas Handfestes zum Greifen, zum Festhalten. Oh, ich bin Gott geweiht. Ich habe die Zustimmung von Vater und Mutter. Von der Seite und von der Seite. Jemanden segnet bedeutet, eine Brücke zu bauen zwischen Mensch und Mensch, zwischen Gott und Mensch, eine Beziehung aufzubauen. Das ist Segnen. Wahre Beziehungen machen dich reich und gesund. Ich habe festgestellt, Menschen, die keine gesunde, wahre Beziehung mit dem allmächtigen Gott haben, die sind krank. Die können alle Medizin schlucken, so viel sie wollen. Die können die besten Ärzte haben. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst und vergeblich, die daran bauen. Wahre Beziehung bleibt nicht ohne Wirkung. Auch wenn man das nicht gleich auf den ersten Blick sieht. Manchmal dauert es sehr lange, bis es reell wird. Und wichtig ist, dass man sich an den Segen festhält und den Segen auslebt. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Und sich immer wieder vorsagt, ich bin gesegnet. Auf Schritt und Tritt. Psalm 127, da heißt es, wo der Herr nicht das Haus baut, also nicht nur der Segen der Eltern, sondern wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten alle umsonst, die daran arbeiten. Wo der Herr das Haus nicht baut, umsonst, das ist das Stichwort hier, kommt dreimal vor in diesem Vers. Das ist alles umsonst, alles für die Katz. Denk an den Turm zu Babel. Wo der Herr das Haus nicht segnet, da ist alles verlorene Mühe. Wenn Gott nicht mitmacht, ist alles umsonst. Weiter in diesem Vers heißt es, es ist umsonst, dass du früher aufstehst, drei Arbeitsstellen hast am Tag und so weiter und danach lange sitzt und isst dein Brot mit Sorgen. Es ist umsonst. Wenn du so fleißig bist, wenn Gott dich nicht segnet, nützt unser ganzer Fleiß nicht, unser ganzer Eifer nicht. Ohne den Segen Gottes ist das ganze Leben eine aufreibende Selbstquälerei. Ich plag mich, ich quäle mich. Da kannst du dich noch so einschränken, noch so viel sparen, noch auf so vieles verzichten. Du kommst auf keinen grünen Zweig. Du kannst das Leben nicht genießen. Und das ist der Segen, dass ich mein Leben genießen kann und habe vollen Lebensgenuss. Und zwar auf allen Gebieten. Wahre Beziehung. Das ist einfach ein Freund haben, der bei einem ist, Tag und Nacht. Oder ich kann in Not kommen, Jesus erzählt von diesen Freundschaften. Ja, da kommt der eine nachts und sagt, du, hör mal, ich habe Besuch bekommen, kannst du mir ein Brot leihen oder ein bisschen Wurst und einen Fisch? Verstehst du? Ich weiß, bei uns war das so. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Früher konnte man zum Nachbar rübergehen, kannst du ein bisschen Salz leihen, hab noch ein bisschen ein paar Eier, ein paar Kuchen und mir gehen die Eier aus. Verstehst du? Aber das sind Freundschaften. Sogar Leute wohnen in einem großen Seelensiel und sind diese Großhäuser hier wie im Märkischen Viertel und so weiter und sind einsam. Die wissen nicht, wer mein Nachbar ist. Die kennen den Nachbar nicht. Aber früher war Freundschaft noch groß geschrieben. Können Sie mir ein bisschen Salz leihen oder Zucker? Und Jesus sagt, und das ist ein Freund. Er wird nachts aufstehen und er wird seinem Freund geben, selbst wenn er seine Kinder mit aufweckt. Freundschaft ist keine Selbstquälerei, sondern genießt das Leben, macht ein Leben reich. Du kommst nie in Verlegenheit, weil so viele Menschen kommen in Verlegenheit, weil sie keine Freunde mehr haben. Nicht einmal drei und nicht einmal einen. Du kannst dich noch so einschränken, wenn Gott dich nicht segnet, kann sein Leben nicht genießen. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Gott gibt den Seinen im Schlaf. Ja, wenn Gott dein Freund ist, du kannst zu ihm Tag und Nacht hingehen, rufe mich an in der Not. Die erste Hilfe. Gestern habe ich von den Träumenden gesprochen. Und weißt du, vieles kommt aus unserem Unterbewusstsein. Und es ist so wichtig, dass wir beglückt sind und unser Freund sind. Dass wir unser Freund, mein Freund, verstehst du, dass wir zusammen eins sind mit Gott und mit meiner Umgebung. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. So, Gott gibt den Seinen im Schlaf. Schau Jesus an. Er hat eine gute Beziehung zum Vater im Himmel, liegt im Boot und schläft. Die Stürme toben, die Wellen gehen auf und ab, da wird es ganz schön geschaukelt und durchgeschaukelt. Dass sogar diese braun gebrannten Fischersleute, dass sie in Panik geraten. Meister, sie ist nicht wie Verderben. Aber Jesus und der Vater, sie waren eins. Sie haben eine Beziehung gehabt. Jesus und der Vater und der Heilige Geist, die drei waren eins. Sogar die Gottheit ist eins. Obwohl jeder von den anderen ist, der Vater ist anders, der Sohn ist anders und der Heilige Geist ist anders. Und trotzdem sind sie eine Einheit. Die halten zusammen, aber jeder hat ganz verschiedene Aufgaben. Leute fragten einmal, ja, oder Jesus, die Leute fragten, als sie so Jesus hörten mit 12 Jahren im Tempel, woher kommt das alles? Matthäus Kapitel 13, Vers 54, woher kommt das alles? Ist nicht dieser Josef sein Vater, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Der hat noch 8 Geschwister. Jesus lebte in der Gemeinschaft voll aus. Der hat Vater und Mutter gehabt und noch 8 Geschwister, 2 Schwestern und 6 Brüder. Die sind in der Bibel sogar noch als Apostel, der Judas und der Jakobus. 2 große Persönlichkeiten. Wir wissen, er hat einen irdischen Vater gehabt und hatte sich diesem irdischen Vater unterstellt, obwohl er nicht sein richtiger Vater war. Der Josef war nicht sein richtiger Vater, das war nur sein Ziehvater. Und dann heißt es, und als er sich dem Vater unterstellte, diesem Zimmermann, und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Warum viele dumm bleiben, ist es, weil sie sich nicht unterordnen, sich nicht einordnen, sich nicht einbringen, egal in was. Im Verein, in der Gemeinde oder in der Gesellschaft. Deshalb bleiben sie dumm. So Randsiedler nachher irgendwo. Zuschauer, aber nicht mehr und nicht weniger. Beziehungen machen einen reich an Gnade und Weisheit. Halleluja. An Gnade und Weisheit. Du bist reich an Gunst. Du bist ein Günstling Gottes. Und auch die Menschen sagen, Alter, der ist ein prima Kerl. Mit dem kann man alles anstellen. Dem kann man vertrauen. Der lässt einen nicht in den Stich. Wenn er was zusagt, das hält er auch wahrscheinlich. Ja. An Gnade und Weisheit. Diese Menschen sind erfolgreich. Also Beziehungen machen einen reich. Merkt ihr, dass diesen Satz nur, ich will reich werden, gesegnet werden, erfolgreich werden und ich möchte, ja, Gnade und Weisheit bekommen, nicht nur Wissen, sondern auch die Gunst Gottes. Jesus hat alles, was er brauchte. Er war gut versorgt, er war in guten Händen, er war unter einem guten Stern. Als er geboren wurde, da kamen die Weisen sogar aufgrund von diesem Stern, was sie gesehen haben. Wir haben seinen Stern gesehen, wo ist der neugeborene König? Jesus hat mehr als genug, obwohl er gar nichts hatte. Er hat sogar einen Sekretär gehabt, einen Kassierer, einen Kassenverwalter, diesen Judas. Der wusste nicht einmal, wie viel Geld er hat in der Kasse. Das war Jesus, weil er sich Gott unterordnete. Der Vater segnete ihn in Hülle und Fülle. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, und meine These ist, wenn unsere Verkündigung stimmt, wenn meine Verkündigung stimmt, dann muss ich mich um die Finanzen nicht sorgen. Gott sorgt um die Finanzen. Gott sorgt um die Finanzen. Ich muss nur richtig mit Gott wandeln. Nur nebenbei, das ist die Philosophie meines Lebens gewesen, seitdem ich Gott diene. Du musst nur richtig vor Gott stehen und Gott sorgt für deine Finanzen. Gib den Zehnten und er wird die Fenster des Himmels aufmachen. Weißt du, im Einklang mit Gott zu leben, das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Ja, Jesus gab weiter, was er hatte und so weiter. Und er hat die Menschen bereichert, obwohl er arm war, hat er viel reich gemacht. Ja, die Welt kann dir nichts geben. Die Welt kann dir nicht viel geben, die nimmt nur von dir. Jesus lebte die Beziehung mit dem Vater voll aus. Und ich sage auch nicht nur mit dem Vater, sondern auch mit den Menschen. Jesus lebte die Beziehung mit den Menschen aus. Dem Judas gibt er sogar als zuletzt einen Kuss. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Nimmt ihn sogar in den Arm und küsst den Judas. Das ist Jesus gewesen. Hat ihn geküsst. Bei ihm war alles echt. Das war nicht nur gespielt. Judas, gut, dass du kommst, verstehst du, ich freue mich. Denn Judas hat Leid und Elend über Jesus gebracht, über die ganze Jüngerschar. Und Jesus konnte mit allem leben, auch mit diesem Herrn Judas, der sogar ihn betrogen hat, die Kasse Geld unterschlagen hat, so steht in der Bibel. Er konnte den Jüngern vergeben, die ihn verlassen haben, die sich sogar seiner geschämt haben, die gesagt haben, ich kenne doch den Menschen nicht. Was wollt ihr? Lass mich bitte in Ruhe. Er liebte die Menschen, die ihm Leid zugefügt haben, sogar am Kreuz diese Soldaten, die ihn verspotten haben, die Schächer. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war, wie Jesus Beziehung aufbaut, ohne Vergebung, ohne Versöhnung mit Gott und mit sich selbst und mit der Welt gibt es keine Erlösung. Er dramatisierte nicht, dieser Herr Jesus. Er bauscht auch nichts auf. Guck mal, was die mir angestellt haben. Er hat auch nichts hochgespielt. Ja, und die menschlichen Fehler hat er geschluckt. Guck mal, wie viel Leid, wie viel Herzleid, mein Rückenschmerz, was sie mir alles zugefügt haben. Er hat nicht geklagt. Er konnte vergeben. Das ist, wie man Beziehung aufbaut. Vergeben. Vergessen. Er war großzügig, weitherzig, alles erlaubend. Wollt ihr auch weggehen? Bitteschön, können gehen. Er hat die Leute nicht rausgeschmissen, aber er ließ sie gehen, wenn sie gehen wollten. Er lebte also diese Beziehungen bis zum Schluss aus. Und er hat die Menschen geliebt bis zum Schluss. Wenn man gute Beziehungen haben will, muss man nicht engherzig sein. Kleinkarit, Schmalspurchristen. Und es gibt so viele Schmalspurchristen. Der darf kein Kleingeist sein. So Erbsenzähler. Kein Formalist. Nicht kleinkariert sein. Wenn du echte Beziehungen aufbauen kannst, musst du groß sein im Geben, groß sein im Nehmen, groß sein im Schlucken, dass du sogar Steine schlucken könntest. Hart. Aber das ist, wie werde ich hier ein Mensch der Beziehung? Man darf keine Krämerseele haben. Jesus hat uns vorgelebt, wie lebt man Beziehungen aus? Er kam in eine Welt, die seinen Namen ihn nicht an, aber er nahm sie an. Die Seinen haben ihn abgelehnt und als Schluss wäscht es seine Jünger die Füße. Und er wusste, diese Füße werden mich alle verraten, die werden von mir alle weglaufen und sich alle gegen mich wenden. Was haben die Jünger ihm angetan? Er liebte sie bis zum Schluss, hat alles vergeben, ihnen nichts nachgetragen. So baut man Beziehungen auf. Und auf, lerne von Jesus. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, macht es so, wie ich gemacht habe. Wenn du das gute Leben haben willst, gesegnete Leben, göttliches Leben haben möchtest, dann mach es so. Dann ruht das Wohlgefallen auf deinem Leben. Mach es so, wie er gemacht hat. Jesus lebte 30 Jahre in Nazareth bei Josef und Maria und bei seinen Geschwistern. 30 Jahre hat er in der Werkstatt gearbeitet. Und das, ja, so hat er seine Beziehung aufgebaut. Er war demütig, obwohl er göttlicher Gestalt war, hat sich nichts eingebildet. Jakobus, du, ich bin göttlich. Ich bin Gottes Sohn. Stell mal vor. Er hat sich nichts eingebildet. Er hat auch gar nicht so diese, ich bin Gottes Sohn Trumpfkarte ausgespielt. Ja, ich war ganz normal. Jesus war ganz normal. An menschlichen Gebärden wie ganz normaler Mensch empfunden. Jesus blieb im Nazareth unbekannt. Das Zimmermann Sohn, was, der hat keine Schule besucht. Wahrscheinlich nicht einmal eine Dorfschule, doch Synagoge, doch auf jeden Fall, aber sonst nicht. Wahre Menschen, Jünger Jesu, voll Heiligen Geistes, bleiben demütig, sie bilden sich nicht ein, ich bin nicht besser, ich bin nicht göttlicher, ich bin nicht christlicher, ich bin nicht heiliger wie die anderen. Ja, er blieb demütig. Er verbrachte diese verborgenen Jahre in Nazareth, er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und das war er wirklich nach Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Aber er bildete sich nicht eins. Schaut mich, ich scheine. Ich habe einen heiligen Schein. Ich bin was Besonderes. Er missbrauchte seine Göttlichkeit nirgendwo. Im Thomas-Evangelium ist eine Passage, wo er anscheinend diese Göttlichkeit missbrauchte. Dann hat er Lehmvögel, die Kinder haben Lehmvögel gemacht und da wollten die Kinder von Nazareth diese Lehmvögel zerstören. Dann klatschte er in die Hände und dann sind die Vögel weggeflogen. Diese Lehmvögel, das ist die einzige Passage, wo man etwas über Jesus hört, dass er vielleicht außersinnliche Kräfte hatte, wo Maria nachdachte, der Meister, der weiß das. Wenn denen Wein ausgeht, dann hat er ein Rezept, wie man das wieder was macht, wie man was zaubert. Und deshalb hat sie Maria gesagt, was er euch sagt, das tut. Er spielt also nirgendwo diese göttliche Triumphkarte oder Trumpfkarte aus, oder dass er selbst etwas beweist, eine Show abzieht, dass er Steine zu Brot macht und so weiter. Er sucht nicht selber zu gefallen. Und das ist, wie man Erfolge erzielt. Sein Erfolg war das Kreuz. Verstehst du das? Brachte ihm wenig irdische Ehre, das Kreuz. Ja, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen.
echte, bleibende, ewige Beziehung zu erlangen, dann muss man sich selbst entäußern, runtersteigen vom hohen Ross, in seinem Leben Abstriche machen, nachgeben. Ich will dir ganz schnell sagen, wie man Beziehung aufbaut, verzichten. Der Kluge gibt nach. Wir kennen dieses Sprichwort. Wenn du willst, kannst nehmen. Nimm auch meinen Mantel noch, wenn du willst. Ja, entsagen. So baut man seine Beziehungen auf, durch sich beugen, durch einlenken, durch sich fügen, Kompromisse machen. Sonst gibt es keine Beziehungen. Wenn du auf dein Recht pochst, und das ist Ping-Pong dann, verstehst, da gibt einer dem anderen was und es schaukeln sich hoch und haben beide nichts mehr am Schluss. Weißt du, wenn du immer Recht suchst, du wirst keine vernünftige Beziehung bekommen, weder im Positiven noch sonst irgendwie, und es wird auch keinen guten Ausgang geben, sei still. Reg dich nicht auf. Ohne Selbstentäußerung, jetzt komme ich zu meiner Botschaft so ein Stückchen weiter, ohne Selbstentäußerung gibt es kein erfülltes Leben. So, nur wenn wir unser Leben so leben, wie Jesu Leben gewesen ist, dann gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Dann lenkt Gott all das, was du brauchst, das wird so kommen. Dann kommt plötzlich, wie bei diesem Bruder in Stuttgart, dann will die Stadt das Grundstück abkaufen und wir zahlen ihnen Höchstpreis. Das hat der andere gar nicht gekriegt, dieses für sein Grundstück, wo das war. Das war so ein Wiesengrundstück, irgendwo so ein großes Quadrat, aber nicht mehr. Aber die Stadt hat sein Grundstück, weil dort sollte Autobahn gebaut werden. Erst durch die Selbstentäußerung können wir Gott in Gott ruhen und sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, was soll's. Der Glückliche macht sich keine Sorgen, der lebt in Freiheit. Seinen Geliebten gibt der Herr das Allerbeste, alles was du brauchst. Und manchmal denken wir, das, was ich gerade sehe, was ich gerade haben möchte, was mir zusteht, das ist das Allerbeste. Aber Gott hat noch bessere Gedanken für dich, bessere Lösungen. Wer sich selbst nicht entäußern kann, der kann nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Und der Ruhe, der Friede Gottes ist viel wichtiger, als Recht zu haben, als das große Grundstück zu besitzen. Einfach in die Ruhe Gottes. Oh, ich kann schlafen. Gott wird mich versorgen. Gott wird mich durchbringen. Der andere Bruder, von dem ich da jetzt rede, da ist so viel auseinandergegangen, seine Ehe sogar auseinandergegangen. Und da haben sie sich gestritten, wegen dem Grundstück und noch vielem anderen mehr. Das soll man verkaufen, das soll man nicht verkaufen. Und da ging die Ehe auseinander. Die Kinder sind ihre Wege gegangen. Da ist alles kaputt. Aber bei diesem Bruder hier, der hat sich zum Herrn gehalten. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Halleluja, preis dem Herrn. Wer den Frieden Gottes haben will, der muss irdische und menschliches loslassen, sich lösen und absagen. Fanny Crosby singt ein schönes Lied. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Verstehst du, weißt, Jesus gehört mir. Und mit ihm habe ich alles. Die Sanftmütigen, die Demütigen, die Barmherzigen, die werden das Erdreich besitzen. Oh, ich werde schon noch ein großes Grundstück kriegen. Ja, richtigen Acker. Erst durch Selbstentäußerung kannst du deine Sorgen beiseite liegen lassen, deine Nöte vergessen und wirst gesund. Und die Gesundheit ist wichtiger, als Recht zu haben und sein Erbe zu haben. Und dieser Bruder ist gesund geworden und sagt, ich werde mich nicht ärgern. Wegen so ein paar Quadratmeter Erde, ich werde mich darüber nicht ärgern. Und hat losgelassen, hat sich nicht geärgert, hat Gott überlassen und Gott hat für ihn gestritten. Im Ruhen und in der Erquickung Gottes kannst du das Leben genießen. Solcher Schlaf ist besser als Reichtum und Ehre und Erfolg. Erinnern wir uns, wie Jesus mitten im See, da schläft und ist ruhig, der Sturm tobt. Er war sicher in Jesu Händen, sicher an Jesu Brust oder an Gottes Brust. Die Jünger, die verzweifelten vor Bestürzung, was da alles passiert, was da jetzt alles auf sie zukommt. Und Jesus wusste, ich bin in der Obhut meines himmlischen Vaters, ich bin in Gottes Aufsicht und Gottes Fürsorge, ich bin in der Geborgenheit Gottes, was kann mir passieren? Wenn du das weißt, ist mehr wert als Gold und Silber und alle Versicherungspolicen dieser Welt zusammen. Ich bin geborgen. Wenn du gute Beziehungen haben willst, dann schläfst du sehr gut. Dann bist du in absoluter Sicherheit. Seine Engel werden über dich wachen. Und gerade die Armen haben ihre Engel. Lazarus wurde von den Engeln Gottes in Abrahams Schoß getragen. Und das ist viel mehr, von Engeln bedient zu werden, als vom Teufel, von Ärger, von Stress, von negativen Gedanken. Hast du die Ruhe Gottes? in Zeiten wie diese, und wir leben in kritischen, stürmischen Zeiten. Unsere Zeit ist eine turbulente Zeit. Jetzt höre ich beim Herfahren, habe ich in den Nachrichten gehört, wo überall dieses Delta-Virus ausgebrochen ist. In Indonesien Lockdown, in Portugal Lockdown, in, ach was weiß ich, auf der ganzen Welt Lockdown. Was nützt es? Verstehst du, die Zeiten sind turbulent. Ein Virus ist gegangen, der nächste kommt wieder. Wahrscheinlich werden noch ein paar andere kommen. Wir sind in kritischen Zeiten, ihr Lieben. Und da mag kommen, was da will. Wenn du in Jesus bist, bist du sicher in seinen Armen. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und das ist diese Beziehung, worauf es wirklich ankommt. In gestörten Beziehungen fehlt einem Menschen die Ruhe. Er lebt ein unglückliches, unseliges Leben. Selbst wenn er äußerlichen Erfolg hat, er hat Angst. Die Bibel spricht sehr viel von der Gemeinschaft. Und darauf ist der Mensch angelegt. Gemeinschaft mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und der Menschen. Stell dir mal vor, Gott will Gemeinschaft haben mit den Menschen. Zu viert, Vater, Sohn und der Heilige Geist und du und ich. Gott will Gemeinschaft haben zu viert, nicht nur mit den drei göttlichen Wesen. Wie war das, als diese drei Männer im Feuerofen waren? Und ich sehe den vierten, das sieht gleich den Göttersöhnen gleich, der vierte. Gott will bei dir sein in deiner Trübsal, in deiner Not. Und Gemeinschaft ist nicht anderes als eine gute Beziehung mit dem Vater und Mutter. Mit Bruder und Schwester. Ein Mensch, der keine gute Beziehung mit seinem Vater, seiner Mutter hat, der hat Hölle auf Erden. Ich werde nie vergessen, Thea wird diese Person kennen wahrscheinlich, aber diese Person war in unserer Gemeinde da, und diese Person hat die Hölle durchgemacht, war super intelligent, hat studiert oder durfte studieren und so weiter und hat einen Süfke vom Kaiser Wilhelm Gedächtnisplatz geheiratet und einfach den Eltern zum Trotz, einen Analphabeten noch dazu, haben ein Kind gehabt, ich habe diesen Mann nachher beerdigt noch, weißt du, dann sagt sie, das war jetzt meine Erlösung. Mein Mann, den ich da nur aus Protest gegen meine Eltern geheiratet habe, der hat die Hölle durchgemacht. Ihr Gesicht, ihr junges, schönes Gesicht war zerfurcht von Kummer, Sorgen und Leid. Gemeinschaft ist nichts anderes als gute Beziehung mit Bruder und Schwester. Jesus hatte 8 Geschwister. Mit sich selbst und mit Gott. Selbst die Gottheit, Vater und Sohn und der Heilige Geist, sie arbeiten zusammen, verfolgen ein Ziel, sind ganz verschieden. Und zu dieser himmlischen Gemeinschaft bist du, bin ich berufen als Nummer 4. Und jetzt der Mensch. Lasset uns Menschen machen, die uns gleich sind, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3, da lese ich, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das schreiben wir euch, damit ihr mit unserem Glauben verbunden sind. Auch wieder Beziehung. Verbunden mit unserem Glauben, mit unserer Erfahrung, mit unserer Überlieferung. Und so haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus. Oder in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23. Und wer den Sohn ablehnt, der ist auch nicht mit dem Vater verbunden. Doch wer zu seinem Sohn sich bekennt, der hat Gemeinschaft mit dem Vater. Mein Jesus und ich, wir gehören zusammen. Er ist der Erstling von uns Brüder oder Schwestern. Wer Gemeinschaft mit der Gottheit hat, ist reich gesegnet. Beziehungen machen reich, das ist meine Botschaft heute. Und Gott zu kennen, das ist Reichtum, wahrer Reichtum. Ganz gleich, ob wir viel oder wenig haben an materiellen Besitz, das ist Reichtum. Denk an den reichen Mann und den armen Lazarus, der da vor den Hunden liegt und die Hunde seine Wunden lecken. Der wurde in Abrahams Schoß getragen und ihm geht's blendend, der ist reich gesegnet, der hat nichts zu meckern. Und dieser reiche Mann, was ist mit dem? Ich leide Pein. Unsere Beziehung zu den anderen macht uns reich. Denk an die Geschichte von dem Schalksknecht. Ist auch so eine ganz komische Geschichte, die Jesus erzählt, sogar antisozial. Weißt du, der Mann weiß, er muss sowieso gehen, sein Amt wird gekündigt, sein Betrieb wird aufgelöst oder was auch immer ist. Und er sagt, was schuldest du mir? Runde auf. Was schuldest du mir? Runde auf. Was schuldest du mir? Runde auf. Der hat immer die Leute aufrunden lassen. Denn er wusste, und Jesus sagt, denn er wusste, ich werde von diesem Amt vertrieben werden, aber ich mache mir Freunde mit dem ungerechten Mammon. Runde auf. Runde auf. Und das ist, was, wie du deine Beziehungen aufbauen kannst. Runde einfach auf. Runde einfach auf. Menschen, nicht Gegenstände, sind die wahren Schätze im Leben. Wenn du eine Familie hast, wir haben so ein Lied, ein altes Lied, das wird manchmal gesungen oder gespielt, wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott dafür. Aber wenn du eine Familie hast, danke Gott dafür, lieb deine Familie, verstehst bis zum Schluss, so wie Jesus seine Jünger geliebt hat. Ja, wenn du eine Familie hast, Partner hast, Freunde hast und so weiter, dann bist du reich. Diese Beziehungen sind wertvoller als Gold. Du bist gesegnet. Unsere Beziehung zu unserem eigenen Herzen macht uns reich. Oh, ich habe Frieden. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, sorge dafür, dass die verletzten Beziehungen in deinem Leben heilen. Mit dem ist er verkracht, mit jedem ist er verkracht, mit dem und mit dem anderen, was weiß ich auch noch. Schau doch die Leute an, mit wie vielen Leuten sie verkracht sind. So wie die alten Römer, die sind die meiste Zeit beim Gericht, wegen was auch immer, entweder als Zeugen oder als Angeklagte. Gott will diese Beziehungen heilen, die kaputten Beziehungen, die der Teufel einfach in unser Leben hineingebracht hat. Dein Bruder, deine Schwester ist gekränkt, du bist gekränkt und deshalb bist du auch krank. Ganz einfach, das ist gar keine andere Definition. Denkt hier nur an Esau und Jakob. Der Jakob hat den armen Esau betrogen und er musste, und der liebe Gott musste nachhelfen, als er nach Hause kommt nach 21 Jahren. Er probiert alle menschlichen Lösungen, er verteilt seine Familie links und rechts und so weiter. Wenn wenigstens eine Familie übrig bleibt, dann ist es noch gut. Er versucht halt mit menschlich das Problem zu lösen und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine ganze Nacht vor Gott zu liegen, auf sein Angesicht mit Gott zu ringen. Und dann will der Engel gehen und dann sagt der Jakob, Engel, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er brauchte den Segen Gottes, sonst kann es seinem Bruder Esau nicht begegnen. 400 Speere sind auf ihn gerichtet. Und der Esau ist nicht zimperlich. Der Herr geht über Leichen. Aber dann begegnet Gott ihm. Und Gott begegnet auch dem Esau unterwegs. Rede mit deinem Bruder freundlich. Und dann umarmen sich die beiden Brüder und sagen, wie konnten wir beide so verrückt sein? Sie umarmten sich. Denk an Jakob. Du musst mit den anderen und mit dir selbst sprechen und mit Gott sprechen und Frieden machen. Denk an Josef und seine Brüder. Auch da war es nötig, dass Gott Frieden macht. Du kannst in vielen Sachen keinen Frieden stiften. Selbst wenn du ein liebes Heilandskind bist. Gott muss uns helfen. Und Josef wusste, der Herr hat es zugelassen, dass ich hier verkauft wurde nach Ägypten. Und der Herr wird auch zulassen und schaffen, dass meine Brüder kommen werden und die werden vor mir niederfallen und mich anbetteln und von mir abhängig werden. Und ich muss lernen, zu vergeben und zu vergessen. Nicht nur vergeben, sondern auch vergessen. Und dann, als Josef vergessen hat, hat Gott ihm dem Ephraim und Manasse geschenkt, zwei Söhne. Hat Gott die Tür aufgemacht, ihn sogar verdoppelt, den Segen verdoppelt. Nicht nur, die anderen haben nur einen Segen bekommen, aber Josef hat doppelt den Segen bekommen für Ephraim und für Manasse im gelobten Land. Segen ist verheißen, wo Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Beziehungen sind wichtig für unseren Wohlstand, für unser Wohlergehen. In Sprüche Kapitel 15, Vers 6, da heißt es, im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat. Da ist der Kühlschrank voll, der Keller voll, der Dachboden voll, alles voll, die Schränke sind voll. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat, aber das Einkommen des Gottlosen ist Zerrüttung, da ist nichts mehr übrig. Dort heißt es nicht, dass Vorrat im Haus des Gerechten sein wird, dort ist alles vorhanden, es ist reichlich vorhanden im Haus des Gerechten, da ist alles da. Du kannst auch im Haus der Gottlosen Vorrat finden, ganz bestimmt. Doch dieser Vorrat ist mit Problemen verbunden, da musst du verteidigen, du musst kämpfen dafür, du musst aufpassen, bewachen. Das Einkommen des Gottlosen ist mit einer Menge Schwierigkeiten verbunden und verknüpft. Und das trifft bei diesem Menschen, der gerecht lebt, der in guter Beziehung ist, Gott wacht über ihn. Der kann verlieren, der kann wieder gewinnen, der verliert wieder Hiob alles und er steht wieder auf. Und hat das Doppelte nachher. Weißt du, wenn deine Beziehung zu Gott stimmt und du wirklich gottesfürchtig bist und der Teufel weiß es, dass du noch gottesfürchtig bist, dann wirst du das Doppelte bekommen, in aller Liebe. Du kannst im Haus des Gottlosen Vorrat finden, gewiss. Aber du wirst auch Probleme finden. Streit finden, Zank finden. Das Einkommen des Gottlosen ist eine Menge Schwierigkeiten, Sorge und Kummer. Wenn im Haus Vorrat ist, dann hast du zwar Probleme, aber du kannst es auch genießen. Auch im Haus des Gerechten, da gibt es auch Probleme. Da musst du auch gucken, dass Strom nicht ausfällt, dass der Kühlschrank nicht abtaut. Im nächsten Teil des Verses nennt Gott uns zwei Dinge, dass außer Vorrat noch was vorhanden ist. Und da heißt es, damit man sich freuen kann. Und da heißt es, besser wenig in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Besser ein bisschen wenig zu haben. Besser Sauerkraut als ein gemästeter Ochse. Auch das steht in der Bibel. Besser. Besser wenig zu haben. Eigentlich Sauerkraut und ein gemästeter Ochse. Das ist eine Delikatesse heutzutage. Es ist besser, eine richtige Beziehung zu haben mit Gott und alles zu haben, was man braucht. Und das ist königliches Leben. Ich habe alles, was ich brauche. Marc Aurel, das ist, wie man glücklich ist. Ich habe alles, was ich brauche. Ich muss niemand was beneiden. Ich muss mich mit niemand streiten. Oh, ich kann abgeben, willst du es zu linken, dann gehe ich zurecht. Mach, was du willst. Wenn man mit Geld sein Glück kauft, das ist nicht eine Beziehung kaufen. Ja, weißt, wenn du mit Gott lebst, wirst du Beziehung haben, automatisch. Das ist eine automatische Folge. Unsere Prioritäten müssen stimmen. Und das Zweite, was hier in diesem Vers noch gesagt wird, was die richtige Beziehung noch bringt zu anderen Menschen und so weiter, das Gericht mit Gemüse und Kraut, Sauerkraut und so weiter, ist besser als der gemästete Ochse mit Liebe zubereitet. Du, ich habe nicht viel, aber das bisschen, was ich habe, möchte ich mit dir teilen. Einige Leute haben so viel Wohlstand, dass sie nicht wissen, wohin damit. Aber das nützt der ganze Wohlstand mit ihnen ohne Beziehung. Was nützt es? Ich habe alles, was ich brauche, aber ich bin nicht glücklich. Du kannst nur einmal Schnitzel essen. Du kannst nur einmal in einem Bett liegen, auch wenn es vergoldet ist. Aber sie haben keine Liebe. Und folglich, wenn keine Liebe da ist, ist eine innere Leere. Das Materielle kann einen nicht ausfüllen. Das Irdische kann einen nicht ausfüllen. Die ganzen Besitztümer. Und was wird es sein, wenn deine Seele gefordert wird vom reichen Mann hier in dieser Geschichte? Strebe nach einer guten Beziehung zu Gott, nach einer richtigen Beziehung zu dir selbst und nach einer richtigen Beziehung zu anderen Menschen. Dann wirst du einen Schatz genießen können, den Gott dir gibt, auch wenn es wenig ist, auch wenn es nur Erbsen sind und Sauerkraut ist. An den Beziehungen muss man arbeiten. Man muss sie aufbauen. Noch ganz schnell. In 1. Korinther 9, Vers 19 sagt der Apostel Paulus, denn obwohl ich in allen gegenüber frei bin, ich kann alles haben und auf alles kann ich verzichten, habe ich in allem gelernt, Sklave zu sein, damit ich etliche für Jesus gewinne. Menschen für Jesus zu gewinnen, für das Reich zu gewinnen, Reich Gottes zu gewinnen, ist viel größer als die Welt zu gewinnen. Eine Seele für den Himmel zu gewinnen, ist viel wertvoller als große Reichtümer. Und dann sagt der Paulus hier, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich alle auf alle möglichen Weise errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, damit auch andere Anteil haben an dem Evangelium, am Reich Gottes. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer bekommt den Preis, der einfach richtig läuft. Hier spricht Paulus von diesem Laufstil im geistlichen Leben, wie man Segen werden kann. Gewinne andere Menschen für den Heiland. Bring sie näher zu Gott. Mach sie in Gott, sie wissen glücklicher. Ich vergebe dir, weil Gott es will, dass ich dir vergebe. Und in Vers 22 sagt er noch, in einer modernen Übersetzung, ja, ich versuche eine gemeinsame Grundlage mit jedem zu finden, damit ich ihn zu Jesus bringen kann. Nicht von Jesus wegstoße und nicht anekle, sondern dass ich zu Jesus einlade. Beziehungen heilen und Beziehungen richten die Menschen wieder auf, machen die Menschen stark. Und ich selber heile. Wenn jemand anders durch mich geheilt wird, werde ich selber gesund. Denn die Kraft muss durch mich fließen zu anderen. Kranke, schwache Menschen, die haben keine Beziehung. Wir gehen zum Abendmahl in ein paar Minuten. Und da heißt es, die meisten Leute haben keine Ahnung, was das Abendmahl ist. Das Abendmahl ist, wir sitzen am Tisch des Herrn. Und wer nicht den Leib des Herrn unterscheiden kann, Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Jeder Einzelne von uns hier in der Gemeinde und wo auch immer, weltweit, er ist ein Glied am Leib Jesu Christi. Aber viele haben keine Ahnung. Und weil sie keine Ahnung haben, sind schwach, kränklich, gebrechlich. Und einige sind schon vorzeitig gestorben, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Betrachte die Beziehungen mit Gott, mit dir selbst und mit anderen Leuten als ein Geschenk. Ist nicht selbstverständlich. Daran muss man hart arbeiten, liebevoll werden, behutsam, sensibel, einfühlsam, indem man sich sagt, ich will dem anderen ein Partner sein, ein Stück weit begleiten. Ich will mit ihm ein Stück weit gehen. Ja, ich gehe auch die zweite Meile, wenn es sein muss. Das ist Beziehung, dass man die zweite Meile geht, womöglich auch noch die dritte Meile, wenn es nötig ist. Indem man sich sagt, ja, ich bleibe, bis du da aufgestanden bist. Bei uns gab es die Zugvögel, da kamen die Störche. Bei den Störchen haben wir etwas erlebt, was ich sonst nirgendwo so groß gesehen habe. Da landet bei uns im Hof ein Storch. Irgendwas ist an ihm passiert, dass er gebrechlich war. Da fliegt ein anderer Storch mit runter und bleibt bei dem, bis er irgendwo in Obhut ist. Wenn schon in der Tierwelt das funktioniert, wie viel mehr in der Geistes- und Glaubenswelt? Wenn wir gestörte Beziehungen haben, verfallen wir leicht in Depressionen oder Niedergeschlagenheit, weil da ist niemand da, der mit mir runterfliegt. Ich könnte gefressen werden, ich könnte in Gefangenschaft geraten, aber da fliegt so ein anderer Vogel mit runter. Es ist so wichtig, dass du jemanden hast, der an deiner Seite steht. Und für unsere Entwicklung brauchen wir Beziehungen in guten Situationen und schlechten Situationen zum Guten, damit wir uns gut entwickeln. Wir brauchen andere Menschen, um glücklich zu werden. Andere Menschen bereichern uns. Besonders zufriedene Menschen haben in der Regel einen guten Draht zu anderen Menschen, zu sich selbst und zu Gott. Wie viele Freunde hast du? Zudem verbringen viele Menschen, die glücklich sind und so weiter, im Schnitt mehr Zeit mit Freunden und Familien und dergleichen und mit Gott und mit sich selbst. Sie verbringen so viel Zeit. Aber die unglücklichen Menschen, die leben nur für sich, nur für mein Haus, mein Leben, und unser Leben vergeht so schnell. Und was ist dann? Was wird es sein, was du bereitet hast? Beziehungen befruchten und inspirieren uns, regen uns an, motivieren uns, korrigieren uns. Auch das ist nötig für eine Beziehung. In einem Zusammenhang noch ganz schnell. Beziehung ist wichtig für unsere Gesundheit. Ihr habt keinen Menschen. Und da steht dieser Mensch, Jesus Christus, vor dem Mann in Bethesda. Ich habe diese Tage von diesem Pflegepersonal, wurde eine Akte dem Bundestag vorgelegt, dass in der Zeit des Lockdowns sind 40% mehr alte Leute in den Pflegeheimen gestorben als sonst. 40%! Ich bin einsam, niemand liebt mich, mein Sohn, meine Tochter kommt nicht. Die Einsamkeit macht uns zu Leichen. 40%. Jetzt kommt es endlich mal raus, die Wahrheit. Ich habe keinen Menschen. 40%. Und wie viel? Und das ist nur vielleicht die Spitze des Eisbergs, das andere ist noch verborgen. Vater im Himmel, du hast uns auf Gemeinschaft angelegt. Und so viele Kinder du hast, so viele Brüder und Schwestern habe ich. Danke, Herr Jesus, dafür. Ich danke dir, dass du mich zu deiner großen Familie angenommen hast, dass ich zu deiner Familie gehören darf. Auch ich bin vielleicht manchmal komisch, aber du hast mich angenommen, so wie ich bin. Danke, Herr Jesus. Und die anderen Geschwister haben mich auch angenommen. Danke, Herr. Und ich möchte auch lernen, die anderen anzunehmen, so wie du alle deine Kinder angenommen hast. Und die sind deine Kinder. Du hast keine Stiefkinder, lieber Gott. Halleluja. Gott, ich danke dir für meine Geschwister. Restauriere die zerstörten Beziehungen in der Familie, in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Freundschaft, in der Gemeinde, in der Gesellschaft oder wo wir auch immer sind. Herr, wir brauchen eine Restauration der Beziehung, damit wir wieder glücklich sind und fröhlich unsere Straße ziehen, 2 und 2 und 3 und 4 und was weiß ich, als Pilger hin zu der himmlischen Heimat. Ich danke dir, Herr Jesus, für diesen Gottesdienst und ich segne die Menschen, die diese Predigt gehört haben und hilf, dass es nicht nur eine Hörersituation sein wird, sondern auch eine Tatsituation wird. In Jesu Namen. Amen.